Aktenzeichen Ostfriesland.
Der Crime-Podcast der Ostfriesen-Zeitung.
Herzlich willkommen zurück zu Aktenzeichen Ostfriesland. Vor 6 Wochen haben wir das letzte Mal aufgenommen und haben euch ja versprochen, dass wenn was passiert, wir uns zurückmelden und here we go again.
Ja, es ist viel passiert.
Ja, und Daniel ist nämlich wieder da. Daniel hat in den letzten 6 Wochen viel Zeit im Landgericht in Aurich verbracht und ja. Hat da so einiges noch wieder aufgeschrieben und einiges berichtet. Und ich habe gedacht, wir können ja mal darüber sprechen, was so passiert ist. Und Daniel, am meisten getriggert hat mich doch in den letzten Wochen die Geheimakte beziehungsweise der Geheimantrag.
Ja, das hat uns im Gericht auch alle am meisten getriggert, weil ich das grundsätzlich ja als Journalist nicht so gerne habe, wenn ich irgendwo ausgesperrt werde. Das Gefühl hatten auch ganz viele andere Leute auch. Also es war wohl, also es war so, ich kann es ja mal ein bisschen beschreiben, wir waren ich habe ehrlich gesagt nicht mitgezählt, am x-ten Verhandlungstag. Wir hatten ja Mitte Januar mal geschrieben, oder ich hatte es, glaube ich, gesagt, jetzt hat das Gericht gesagt, Beweisaufnahme kann auch mal geschlossen werden und so. Und ich hatte ja dann ganz optimistisch von der Zielgeraden gesprochen. Das Ziel ist jetzt immer noch nicht in Sicht. Also ja, das Gericht hat, glaube ich, jetzt noch Termine abgefragt bis Mitte April oder so. Also es ist komplett offen noch, wann wir jetzt wirklich mal fertig werden damit. Und an einem dieser Tage begann dann irgendwie die Verhandlung damit, dass einer der Verteidiger, nämlich einer der Verteidiger des Geschäftspartners von Christian Rademacher-Jelden, gesagt hat, dass er doch bitte jetzt eben beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen, um darüber zu diskutieren, die Öffentlichkeit auszuschließen. Und dann dachten erstmal alle, so Raunen im Publikum, ja, mhm. Der Saal ist ja noch mehr besetzt als anfangs, also das ist echt spannend. Das ist
tatsächlich so, sind jetzt mehr Leute?
Ja, es sind mehr Leute geworden, also die Stammgucker von ganz zu Beginn sind dabei, aber es sind immer wieder irgendwie Leute dabei, die ich noch nicht gesehen habe, dann sind mal welche da, die ab und zu mal da sind. Also ja, es ist ein großes Publikum da. Okay. Und die wurden alle rausgeschmissen, einschließlich mir.
Man muss sich das so vorstellen, sagen, ja, ne, wir müssen jetzt das hier darüber abstimmen und jetzt erstmal alle raus, aufstehen, rausgehen, vor der Tür stehen bleiben.
Ja, genau, also das hat man ab und zu mal, ne? Also dass wenn jetzt bei Vergewaltigungsprozessen oder so das Opfer dann gehört wird, dass dann die Öffentlichkeit rausgeschmissen wird, damit das für diese Person nicht noch schlimmer ist, das vor so vielen Leuten auszubreiten, was ihr da passiert ist oder so. Und da hat es mich jetzt in dem Prozess ein bisschen überrascht, weil naja, also ich hatte dann erst gedacht, hat das jetzt irgendwas mit meiner Berichterstattung zu tun, dass die jetzt irgendwie sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter.
Ist aber schön, dass du auch erstmal an dich denkst.
Ja, naja. Also ich hatte halt dann überlegt, was hast du denn letzte Woche geschrieben? Habe ich das irgendwie Quatsch geschrieben oder so? Und ich wusste dann, dass die Überschrift bei letzten Woche irgendwie war, Zeuge lügt 3-mal oder so. So. Dann dachte ich so, okay, ich meine, bei den Anwälten weißt du ja nie, erstmal beantragen können die ja alles. So, das passiert auch öfter mal, dass auch in irgendwelchen banalen Prozessen gesagt wird, ja, wir beantragen hier mal die Öffentlichkeit auszuschließen. Dann kommt da vom Gericht, ja, nee, nix da. Aber beantragen kann man erstmal alles. So, und dann war es dann auch ganz normal so, sehr respektvoll. Dann sagt hier der Vorsitzende Björn Raab, sorry, aber jetzt müsst ihr leider alle erstmal gehen. Und dann Stühle rücken, ne, so, und dann erstmal alle wieder auf dem Flur. Und dann ist was passiert, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung, aber es ist wirklich sehr, sehr, irgendwie sehr exemplarisch gewesen. Dann kam die Protokollantin raus, die dann auch so den Sitzungsdienst macht. Die macht die Türen auf und Türen zu und holt die Zeugen rein und ruft auf und so weiter. Also organisatorisch macht die ganz viel. Und dann kommt die wirklich an die Tür des Zuschauerraums und schließt die von außen ab.
Nein.
Also also buchstäblich vor verschlossenen Türen standen wir da.
Damit auch ja keiner die Tür aufmacht und kurz lauscht.
Ja, genau. Da wurde noch so ein Schild rangehängt, irgendwie nicht öffentlich oder so, an so einem Band. Naja, und dann war halt nicht öffentlich. So, und dann haben wir alle so gerätselt, nur, was machen die da? Keine Ahnung. Und dann waren das vielleicht 3 Minuten, 4 Minuten oder so. Und dann durften wir wieder rein. Also dann kam die Person wieder raus. Und das ist immer super freundlich, ne? Also man ist dann ne, so, ja, ihr dürft jetzt wieder rein. So, okay, dann sind wir alle wieder rein. Und dann sagte Björn Raab, der Vorsitzende, ja, schön, dass die Öffentlichkeit jetzt wieder hergestellt ist. Wir unterbrechen jetzt die Sitzung, weil wir jetzt darüber beraten müssen, ob wir die Öffentlichkeit ausschließen. Also war dann wieder vorbei. Und Hintergrund ist also gewesen.
Ich wollte gerade sagen, da steht man doch dann erstmal mit einem großen Fragezeichen davor und denkt, was war das denn jetzt und wo also warum ist es so? Also genau. Der Inhalt fehlt ja jetzt im Moment noch komplett.
So, erster Impuls wäre natürlich Handy zücken und mal in die Strafprozessordnung gucken. Das Problem ist, Die Handys sind ja beim Amtsgericht erstmal eingeschlossen.
Natürlich, das stimmt.
Die darf man ja nicht mit in den Gerichtssaal nehmen. So, und ich glaube, das ist der Vorsitzende noch so ein bisschen erklärt. Also es ging in erster Linie jetzt darum, die Öffentlichkeit erstmal rauszuwerfen, damit der Anwalt den Antrag stellen konnte, ohne die Öffentlichkeit. Weil er schon Angst hatte, dass in dem Antrag was drin ist, was problematisch für die Öffentlichkeit sein könnte. Das ist ja auch erstmal völlig legitim, finde ich auch nicht problematisch, dass sozusagen da schon mal vorsorglich gesagt wird, für diese 2 Minuten, die er jetzt seinen Antrag davor liest, gehen wir mal kurz raus, kommen dann wieder rein. Denn der Antrag würde ja öffentlich, wenn das Gericht meint, es müsste öffentlich sein, dann sowieso neu behandelt werden. So, und dann kam halt das Gericht wieder rein und dann waren halt Fragezeichen über unseren Köpfen so irgendwie und dann hieß es, ja, also die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, weil sonst die öffentliche Ordnung gefährdet sei. Und dann denkst du erstmal so, okay, so was?
Wie damals Thomas de Maizière, Teile dieser Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern.
So, genau.
Okay, das beunruhigt irgendwie noch mehr gerade.
Ja, in der Tat. So, ja. Aber das ist tatsächlich irgendwie ein legitimer Grund, um die Öffentlichkeit aus einem Prozess rauszuwerfen. Mhm. Denn wir haben ja im Gerichtsverfassungsgesetz in Deutschland sehr, sehr wichtig verankert, dass Gerichtsprozesse öffentlich sein müssen. Ja, denn am Ende fällt da das Urteil im Namen des Volkes. Das ist ja nicht nur so dahergesagt, sondern die Öffentlichkeit muss ja auch die Möglichkeit haben, die Gerichte zu kontrollieren, zu gucken, was da passiert und auch darüber zu berichten, jetzt in Form der Presse zum Beispiel. Wir haben ja eben keine Hinterzimmerjustiz, wie in so manchen anderen Staaten auf der Erde, wo eben ein Unrechtsstaat vorherrschend ist. So, darum ist es an große, große Schranken gekoppelt, die Öffentlichkeit rauszuwerfen. Und wenn ein Gericht die Öffentlichkeit rauswirft, das aber nicht hätte tun dürfen, ist das ein absoluter Revisionsgrund. Das heißt, wenn die das machen und einer beschwert sich darüber später in der Revision und der BGH sieht dann, ja, hätte die machen dürfen, ist der ganze Prozess am Arsch. Also dann ist alles kaputt, da muss alles nochmal neu gemacht werden.
Mhm.
Nur weil dieser eine Fehler begangen wurde. Also so wichtig sieht der Gesetzgeber die Öffentlichkeit. So, aber trotzdem an diesem Tag, keine Ahnung, Gerichtstag war vorbei. Daniel hat ein Fragezeichen im Kopf und noch ein paar mehr wahrscheinlich und weiß überhaupt nicht, was da jetzt Phase war.
Aber das ist ja etwas, was Daniel gar nicht leiden kann. Und da hat Daniel ja ganz viele Werkzeuge dagegen. Was hast du gemacht?
So, das war von hinten dann auch schon aus dem Publikum da gesagt, ja gut, also wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann weißt du bestimmt, worum es geht, ne? So, frag mal ein bisschen rum. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe mich sehr bemüht, aber ich habe es nicht rausgefunden. Denn das Problem ist ja, wenn so Sachen passieren, irgendwie Ermittlungen oder so, dann kriegt man da schon mal was raus. Nur von diesem Antrag wissen ja im Grunde wirklich nur die Leute, die da in dem Gerichtssaal saßen. Und von dem wird ja ein Teufel jemand tun, mir irgendwas zu erzählen. Ich meine, das Gericht sowieso nicht, die Staatsanwaltschaft sowieso nicht und die Verteidiger haben ja überhaupt kein Interesse, mir irgendwas zu erzählen. Zumal, wenn, also ich meine, das mit der öffentlichen Ordnung sagen die ja auch nicht so, ne? Also die scheinen ja wirklich die Gefahr gesehen zu haben, dass da irgendwas passiert.
Mhm.
Verdeutlicht, worum es dann ging, hat sich das eher erst so da beim nächsten Gerichtstermin. Denn da ging es dann wieder um diesen Antrag. Mhm. Und dann hat sich Herr Terron, also der Anwalt, wieder gemeldet und gesagt, naja, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann muss die Öffentlichkeit doch leider wieder den Saal verlassen. Und dann kam Helge Omm, Oberstaatsanwalt der Herzen, und sagte, das sehe ich aber anders. Und dann wurde hinten im Publikum schon diskutiert, ob man ihm am nächsten Mal einen Snickers oder einen Blumenstrauß schenkt. Das ist manchmal echt unterhaltsam da hinten. Weil die gesagt haben, oh, der kämpft jetzt dafür, dass wir hier bleiben dürfen. Und er hat dann gesagt, naja gut, wir können jetzt die Öffentlichkeit ja nicht also es ging nämlich darum, einen der schon verurteilten Hanfgärtner nochmal zu hören.
Okay.
Und der hatte gesagt, naja, der war ja hier aber auch als Angeklagter schon, hat ja schon was öffentlich gesagt. Und wir wissen ja jetzt gar nicht, wir können ja jetzt von unserem Standpunkt auch jetzt nicht sagen, der wird das sagen und das wäre dann gefährlich für die Öffentlichkeit. So, also das heißt, Omm sagt, na, geht so nicht. Gericht hat sich beraten, Gericht kam wieder raus, Gericht sagt, wir dürfen bleiben.
Yay.
Und dann ging es so ein bisschen darum, da haben wir so, also habe ich zumindest so langsam gecheckt, worum ging es denn. Und zwar hat man diesem Zeugen, diesem Hanfgärtner, hatte Raab so 2 Mäppchen mitgebracht mit Bildern drin. Das kennt man vielleicht auch so von so US-Kriminalserien, wenn dann so Leute gegenübergestellt werden. So, dann wirst du in so einen Raum geführt und da stehen dann so, steht da der mutmaßliche Täter und Leute, die genauso aussehen.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, hier, 1, 2, 3, 4 oder 5. Wer war das? Wer hat dir den Schokoriegel geklaut? So. Und in dem Fall waren es halt eine Mappen mit Fotos. Und er sollte dann gucken, wen er wiedererkennt. Und ich hatte dann mal vermutet, da wird es wohl darum gegangen sein, dass Herr Terron einen neuen Zeugen oder einen Verdächtigen oder so möglicherweise noch ins Spiel gebracht hat.
Hm.
So, und jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn ich jetzt als Anwalt den Antrag stelle, den möchte ich bitte hören und der ist möglicherweise irgendwie fett im Drogenbusiness oder so, dann könnte die öffentliche Ordnung ja in vielerlei Hinsicht gefährdet sein. Wenn der in der Zeitung liest oder so, ich bin der hier, der jetzt gesucht wird, verzieht er sich mal direkt mal schnell und kann nicht mehr als Zeuge geladen werden.
Mhm.
Oder es besteht ja auch gerade so im Bandelmilieu die Möglichkeit, dass der ausgeknipst wird. So, wenn das gefährlich ist, was er sagen könnte. Und dann hat man natürlich ein Problem, weil man ihn dann auch nicht mehr erzeugen hören kann. Nichtsdestoweniger wäre dann ein Mensch möglicherweise getötet worden. So, also nur das, es gibt viele Konstellationen, von denen ich nicht weiß, welche vorherrschte, um das jetzt irgendwie so zu machen. Am Ende war das eh alles gehupft wie gesprungen, weil der Zeuge, der haben wir gesagt, ich weiß gar nicht. Kenne leider gar keinen. Also war das alles irgendwie ja nicht unnötig, aber es hat am Ende nichts gebracht.
War viel Lärm um nichts.
Ja, im Grunde ja. Aber es war mal spannend, das mal so miterlebt zu haben. Und ich konnte Geheimantrag reinschreiben.
Yay.
So, also das war ganz interessant.
Okay, aber das war ja nicht alles, was passiert ist jetzt in den letzten 6 Wochen. Der Geheimantrag war das eine. Der Landkreis Aurich spielte nämlich auch eine Rolle in deiner Berichterstattung. Und zwar ging es da um das ehemalige Autohaus, in dem eben die Hanfplantage ja gefunden worden ist. Was war denn da los oder was sollte denn damit passieren? Es sollte nämlich ganz interessant umgenutzt werden.
Ja, da führte irgendwie eins zum anderen. Also das war auch sehr skurril. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass die Rechtsanwälte von Christian Rademacher-Jelten mega aktiv sind, was die Verteidigung angeht. Ne? Also die sind, gucken sich das alles nicht nur an und hören sich das nicht an, sondern die sind, nehmen wirklich sehr aktiv in den Prozess teil, stellen Anträge ohne Ende und wollen einfach beweisen, dass ihr Mandant alles von nichts wusste.
Mhm.
Und eine Argumentation des Gerichts, warum er das wusste oder gewusst haben soll, dass da Gras angebaut wird, war, dass er das Autohaus von Mietern.
Nicht des Gerichts, der Staatsanwaltschaft meinst du?
Nee, auch des Gerichts.
Ah, okay.
Also die Staatsanwaltschaft hat natürlich in ihrer Anklageschrift so argumentiert.
Mhm.
Das Gericht hat aber auch immer wieder in Haftfortdauerbeschlüssen so argumentiert. Das heißt, der Anwalt von CRJ hat immer mal wieder beantragt, ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen.
Mhm.
Und das Gericht hat immer wieder damit argumentiert, dass es immer noch einen Tatverdacht gibt.
Mhm.
Und das damit begründet, dass das Gericht schon davon mehr oder weniger zum aktuellen Stand der Beweisaufnahme schon noch davon ausgeht, dass da ein Tatverdacht besteht, dass er es wusste.
Ja, okay.
Mit der Begründung, dass er Mietern gekündigt habe, weil die ja sonst hätten, also die Büroräume waren da auch vermietet und so, wo der im Keller, wo in der Werkstatt die Cannabisplantage war und gesagt, naja, der hätte ja entdeckt werden können, wenn die Mieter da geblieben wären, darum hat er sie loswerden wollen. So.
Mhm.
Und die Verteidigung hat jetzt damit argumentiert, naja, aber es hat ja Christian Rademacher-Jelten zusammen mit einem seiner Brüder versucht, dem Landkreis Aurich die Bude, dieses Ex-Autohaus, als Geflüchtetenunterkunft zur Verfügung zu stellen. Und das entspricht offenbar tatsächlich der Wahrheit. Also es wurde der Landkreismitarbeiter, der dafür zuständig ist, als Zeuge geladen. Und der hat auch erzählt, dass es da einen E-Mail-Wechsel gab mit dem Bruder, wo dann aber Christian Rademacher-Jelten nie genannt wurde, immer nur so der Inhaber oder so oder der Auftraggeber oder so. Daraus ist am Ende auch nichts geworden.
Mhm.
Weil da sehr viele Umbaumaßnahmen hätten nötig sein müssen und so weiter. Und das wollte der Landkreis alles nicht bezahlen. Und ja, am Ende ist daraus nichts geworden. Und die Verteidigung argumentiert damit, wenn die doch jetzt, wenn er jetzt wüsste, dass er Gas im Keller hätte, hätte er wohl nicht das beim Landkreis da als Flüchtlingsunterkunft vorstellig haben wollen. So.
Ja.
Ne?
Das ich biete dem Landkreis keine Flüchtlingsunterkunft an, wenn ich weiß, dass im Keller Gras ist. Ja, so. Das ist eine nachvollziehbare Überlegung, das stimmt.
Genau. Andererseits hatte er, glaube ich, ich weiß nicht, ob das zeitgleich war oder Monate früher, Monate später, auch der Stadt Wiesmoor das als Kita angeboten. Aber da kam dann vom Bürgermeister die Antwort, nee, wir haben ein eigenes Kita-Konzept, wir brauchen das Ex-Autohaus jetzt nicht auch noch. Das Gericht argumentiert jetzt aber wiederum damit, in einem neuerlichen Zurückweisungsbeschluss eines Antrags, hat das Gericht gesagt, naja, die Beweisaufnahme hat aber ergeben, dass diese Räume in dem Autohaus durchaus abtrennbar sind, dass man von der Cannabisplantage gar nichts mitbekommt. Denn die Polizei hatte ja auch nicht gemerkt bei der ersten Durchsuchung. So, und jetzt verzieht nämlich Nicola das Gesicht, weil du auch so ein bisschen das Problem wahrscheinlich hast, erst argumentiert das Gericht so, dann argumentiert das Gericht so.
Richtig.
Und das ist ein Problem, woran sich Dr. Stefan Weinert auch dran stört, so der, ich sag mal, der am meisten redende Anwalt in diesem Prozess. Der
Verteidiger, genau. Ja.
Und der sagt jetzt, wie kann das denn sein, dass das Gericht erst sagt, Rademacher-Jelten schmeißt die Mieter raus und weiß deshalb von der Hanfplantage, Und ein paar Wochen später argumentiert das Gericht damit, naja, der hätte das ruhig vermieden können als Kita oder als Geflüchtetenunterkunft. Man hätte ja die Cannabis-Plantage trotzdem nicht bemerkt. Das sind ja zwei ziemlich unterschiedliche Sachen. Jetzt sagen aber Gericht und Oberstaatsanwalt Ommen, man müsste sich die Zeitpunkte überlegen. Denn vielleicht hätte man vor der ersten Durchsuchung, wo die Polizei die Cannabis-Plantage übersehen hat, noch eher Angst haben können, dass es entdeckt wird und danach sozusagen so den, im Kopf den Gedanken haben, ja, wenn die Cops das schon nicht merken, dann fällt das irgendwie Geflüchteten auch nicht auf. Das ist so die Argumentation. Ich bewerte das jetzt mal nicht. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Sichtweisen. Und dann auch mit der Argumentation, wie konkret war das überhaupt? Ne? Mit der Geflüchtetenunterkunft und auch mit der Kita. Mit der Kita war das ja völlig unkonkret. Das ist ja strittig. Also das war E-Mail-Austausch, der war super schnell, weil dann der Bürgermeister gesagt hat, nö, brauchen wir nicht. Und beim Landkreis war es so ein bisschen hin und her, aber der Mitarbeiter hat auch schon gesagt, na, also so richtig in Frage gekommen ist das bei uns jetzt auch nicht. So, das sind jetzt die Argumentationen. Die beiden Sachen liegen auf dem Tisch und das hat, du hast es wahrscheinlich auch noch auf dem Zettel, das ist dann der Punkt, der zum Befangenheitsantrag geführt hat, zum Ablehnungsgesuch.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja der nächste Punkt, der ja auch wirklich viel Zeit viel Raum in deiner Berichterstattung eingenommen hat, ist der Befangenheitsantrag gegen Herrn Raab und Herrn Klein. Und da habe ich schon so für mich gedacht, das ist ja auch schon ein starkes Stück, dass man sagt, vor allen Dingen an diesem Zeitpunkt der Verhandlung oder des Prozesses zu sagen, nee, die Richter sind befangen. Ich schmeiß die jetzt, oder ich möchte jetzt, dass die rausgeschmissen werden. Meine Eingangsfrage ist, ist das eigentlich so leicht, in Deutschland so einen Richter auszutauschen? Vermutlich nicht, würde ich jetzt mal sagen. Und wie wahrscheinlich ist es, was denkst du, dass die beiden tatsächlich, oder dass die Verteidigung da tatsächlich mit durchkommt?
Ja, zunächst zum Zeitpunkt. Ist tatsächlich so, dass die deutschen Gesetze vorsehen, dass Richter bis dahin sozusagen für befangen erklärt werden können und abgelehnt werden können, bis der erste Angeklagte Angaben zu seiner Person gemacht hat. Also relativ früh. Wir sind natürlich jetzt in einem ganz anderen Stadium, ist klar. Das geht aber deshalb, weil das Gesetz auch vorsieht, dass Richter natürlich auch dann abgelehnt werden können, wenn sich erst im Laufe des Verfahrens die Gründe für die Ablehnung ergeben. Und das ist ja in dem Fall so. Also diese Beschlüsse sind ja während des laufenden Verfahrens gefallen. So, das ist ja, glaube ich, schon völlig unstrittig, dass zeittechnisch das kein Problem ist. Ja, es klingt erstmal heftig, ne? So, Richter sollen abgelehnt werden. Ich hatte, glaube ich, geschrieben.
Befangenheit ist ja auch ein wirklich schwerer Vorwurf. Also, ne, es ist ja so, reagieren wir Journalisten auch sehr, sehr empfindlich drauf, wenn man uns Befangenheit vorwirft.
Ja, also im Grunde ist der Vorwurf, wenn man ihn jetzt mal ausformuliert, so, dass Herr Raab als Vorsitzender Richter und Herr Klein als Beisitzer für sich Christian Rademacher-Jelten schon verurteilt haben im Kopf. So, dass die, egal was jetzt noch an Beweisen kommt, egal was die Beweiserhebung dann noch bringt, dass für die feststeht, er ist schuldig. Das ist der Vorwurf, der im Raum steht. Das ist die Befangenheit. Für die kann nichts kann daran was ändern, dass die glauben, er muss in den Knast. Das ist der Vorwurf, der im Raum steht. Und begründet wird das eben von Herrn Weinert, beziehungsweise nicht von Herrn Weinert, sondern von Christian Rademacher-Jelten. Er muss als Angeklagter diesen Antrag selber stellen. Damit, dass die willkürlich handeln, ne? Dass die erst A sagen und dann B sagen. So. Wie häufig sowas vorkommt, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe es schon ab und zu mal erlebt, dass so ein Antrag gestellt worden ist bei Gericht. In den seltensten Fällen hat das Ding Erfolg. Ich erinnere mich an einen Fall, da hatte sowas Erfolg. Ich hatte mit einem Richter mal ein Interview geführt und da hatte dieser Richter relativ stark geschossen in Richtung Leiterin der Auricher Staatsanwaltschaft. Und daraufhin hatte dann die Staatsanwaltschaft einen Befangenheitsantrag gestellt. Ich glaube, das ist das, also ich kann mir keinen Fall, denke ich, weiß ich nicht, wo es das schon mal gab. Und zwar mit der Begründung, dass der sozusagen eine ablehnende Haltung gegenüber der Gesamtheit der Staatsanwaltschaft hätte. Und der Befangenheitsantrag wurde dann tatsächlich, dem wurde stattgegeben und der Prozess war dann im Eimer und musste dann nochmal neu gemacht werden. Ja, weil er sozusagen öffentlich gegen die Staatsanwaltschaft geschossen hat. Auf eine sehr konkrete Weise. Und das hatte dann Erfolg. Und in dem Fall, ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Also, ich persönlich habe da eine Meinung zu. Ich glaube, jeder, der das da sich anhört und mitkriegt, hat eine Meinung dazu. Mhm. Ich meine, man muss jetzt überlegen, durch diese Haftfortdauerbeschlüsse und diese Argumentation, ne? Also ich glaube einfach, jetzt als Nicht-Jurist, so meiner Meinung nach, um jemanden wirklich für befangen zu erklären, wie du schon sagst, also da muss man, da müsste ja das schon völlig unplausibel sein, wie sie da argumentieren.
Genau.
Denn wir dürfen ja nicht vergessen, also wenn jetzt Raab, Klein und die beiden Schöffen den zu einer x-beliebigen, also zu einer, was weiß ich, x-Jahren Haft verurteilen oder so, ist es ja nicht Ende vom Lied. Also wir haben ja immer noch den Bundesgerichtshof, der da in der Revision immer auch drauf gucken kann. Hm. Zum Glück haben wir in Deutschland das ja, die Rechtsmittel. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt dann. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es noch keine Entscheidung gibt. Hm. Die muss aber so langsam mal kommen, weil Fristen laufen. Also 2 Wochen nach Antragstellung und Begründung muss das eigentlich erledigt sein. Oder beim übernächsten Verhandlungstag. Jetzt sollte Donnerstag, also diesen Donnerstag, heute, wenn der Podcast erscheint, die Verhandlung weitergehen, wurde abgesagt, der Termin fällt aus. Also müsste nächste Woche, wenn es dann weitergeht, eine Entscheidung darüber gefallen sein. Wir gucken da alle gespannt drauf, weil ganz ehrlich, ich auch keinen Bock habe, mir das jetzt alles, was wir jetzt schon uns angehört haben, wieder anzuhören. Das ist ein enormer Zeitfresser, wenn du den ganzen Tag im Gericht ist. Machen wir auch gerne, weil es die Leserinnen und Leser interessiert. Aber am Ende würde ja dasselbe nochmal gesagt werden. Immer wieder. Also
wenn es so ist tatsächlich, das ist ja auch noch so, man wird ja durch den Verlauf eines Prozesses ja auch erkenntnisreicher, sage ich mal so. Und das ist natürlich, das ist ja nicht nur bei den Richtern so, die dann ja ausgetauscht sind, sondern alle anderen Hansel, die ja da sind, wissen sie ja mittlerweile, jetzt kommt der Omen, sagt das, und jetzt, der Weinand kommt jetzt damit und die Aussage von dem Zeugen ist so und so.
Ja, das ist für Zeugen halt auch schwierig, ne? Also es hat schon einen Grund, warum.
Nochmal das Gleiche zu erzählen.
Nee, aber es hat halt einen Grund, warum bei Zeugen halt auch oft gesagt wird, so, wenn Sie jetzt, bevor Sie jetzt aufgerufen werden, setzen wir bitte nicht in die Öffentlichkeit, um nicht zuzuhören, was wir gerade schon verhandeln, sondern dass Sie unbefangen und ohne Eindrücke als Zeuge dann aussagen können. Ja. Das ist jetzt ja gar nicht mehr möglich.
Und es ist ja tatsächlich so, dass alles, was im ersten Verfahren, wenn das jetzt kippen würde, das ist ja nicht mehr gültig. Es ist einfach weg, als wenn es nie passiert war.
Genau,
wäre. Man kann sich ja nicht mal so, normalerweise ist es ja bei Zeugen so, wenn sie sich nicht mehr ganz genau erinnern, bei der Polizei haben sie ja das und das gesagt. Genau. Aha, genau so wird es auch sein. Aber man kann ihm nicht sagen, in der ersten Hauptverhandlung haben sie das und das gesagt, weil die hat ja nicht mehr stattgefunden.
Genau, die Hauptverhandlung wurde geführt von einem Richter oder von 2 Richtern, die befangen waren. Genau. In dem Fall dann. So, und damit darf das nicht, ist alles, was bisher alles gesagt wurde, nichtig so. Ja, genau. Das ist halt dann, das ist das Problem. Sowas kann man verhindern. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, ich vermute mal, dass bei den NSU-Prozessen das so war zum Beispiel, also bei sehr umfangreichen Verfahren. Man kann, ich weiß den richtigen Terminus nicht, ich glaube, es heißt Ersatzrichter oder so. Es kann jedenfalls, man kann Richter hinten reinsetzen in den Saal, die dann jeden Prozesstag mitmachen müssen, um dann einzuspringen, falls irgendein Richter abgelehnt wird. Mhm. Denn die haben ja die Hauptverhandlung dann miterlebt. Mhm. Ja, aber das war jetzt nicht so. Also es war jetzt nicht so, dass da noch irgendwie zusätzliche.
Rechnet ja auch erstmal keiner mit.
Genau. Zusätzliche Richter werden die jetzt sagen können, ja gut, dann geht ihr mal weg, ich mach das jetzt. Mhm. Das ist nicht so. Daher wäre das alles für die Tonne, leider. Ja. Ich meine, für die Anwälte wäre das sicherlich ein großer Erfolg. Ja, keine Ahnung. Es ist spannend, auf jeden Fall.
Ja. Spannend war es ja nicht nur im Landgericht in Aurich, sondern es gibt auch Entwicklungen in Bremen. Denn unser aller Lieblingsbordell bleibt leider geschlossen. Daniel, warum?
Ach ja, das Eros 69. Ach ja, das ist ja der Laden, der der Joy Company gehört, die ja früher auch zur Wiesmoor Connection, diesem Firmengeflecht, gehört hat, bis es jetzt ein luxemburgischer Profifußballer gekauft hat, der aber wiederum Christian Rademacher-Jelten auch kennt, weil der sein Steuerberater war. Und da hatte es ja schon diverse, ich sag mal, Verbote seitens der Bremer Behörden gegeben, das weiterzumachen, weil die Bremer Behörden und die Polizei und die Mitarbeiter aus dem Innenressort auch zu dem Schluss gekommen sind, dass da die Hells Angels leider viel zu viel Druck, viel zu viel Kontrolle haben, dass man das weiter betreiben könnte. Und da wurde dagegen geklagt. Und die Klagen sind jetzt kassiert worden, beziehungsweise die Verfahren sind eingestellt worden, weil das Gericht die Joy Company nicht mehr erreichen konnte. Das nennt sich irgendwie Einstellung wegen Nichtbetreibens. Bedeutet einfach schlicht, das Gericht konnte die nicht mehr erreichen, hat den Fristen gesetzt und die haben einfach nicht mehr reagiert und damit sind die Klagen jetzt für gescheitert erklärt worden und die müssen die ganzen Gerichtskosten bezahlen. Wenn man sie denn dafür erreicht. Ich weiß es ja nicht. Aber das ist jetzt erledigt, genau. Mhm. Eros 69 ist, glaube ich, erstmal ad acta. Ich keine Ahnung, ob da noch ein Antrag kommt irgendwann. Aber Stand jetzt bleibt der Laden da erstmal dicht. Das ist schon so, ja.
Apropos erreichen. Kann man eigentlich den Geschäftspartner von CRJ in U-Haft wieder erreichen? Hast du es ausprobiert?
Ich habe ja seine Nummer nicht, aber das ist auch, das sind so die Momente, wo man dann so denkt, das kann doch alles hier nicht mehr wahr sein. Also, bei dem mitangeklagten Geschäftspartner von CRJ, den die Staatsanwaltschaft wegen des Betreibens oder Organisierens dieser Drogenplantage angeklagt hat, hat man jetzt ein Handy gefunden im Gefängnis. Und zwar gibt es eine Technik, die ich auch irgendwie nicht kannte. Ganz spannend. Also offenbar hat diese JVA so eine Art Handydetektor. Also wenn da ein Handy rein oder raus telefoniert, kriegen das irgendwie die Beamtinnen und Beamten da mit. Und das ist wohl angeschlagen in der Haftzelle dieses Mannes und dann musste der sich auch entkleiden, hat dann geguckt, ob irgendwo am Körper irgendwo ein Handy ist. Am Ende haben sie es dann aber, also unter allen Verstecken ist das irgendwie so, ja, aber jedenfalls, sie haben es unter dem Kopfkissen gefunden.
Ich hatte schon so ein richtiges Kopfkino, wo sie es jetzt gefunden haben. Unter dem Kopfkissen ist ja irgendwie.
Ja, da lag dann das Handy. Das war dann leider natürlich auch mit dem PIN gesperrt. Und das Handy wurde dann mit von der JVA mit ins Gericht gebracht. Und dann hatte das die Kammer bekommen. Und die haben dann gefragt, können Sie uns bitte die PIN sagen? Oder ich glaube, Raab hatte sogar, die PIN sagen Sie uns jetzt nicht, oder? So, bitte, so. Und dann haben sie sich erstmal beraten, der Anwalt und er, und dann haben sie die PIN tatsächlich rausgegeben. Mhm. Aber nur mit der Bedingung, dass der Rechtsanwalt dann auch ins Handy reingucken darf. Mhm. Ist ja eh legitim, Akteneinsicht für das Verfahren und so. Dann konnte man in dieses Handy gucken. Das soll wohl irgendwie auch ausgewertet werden oder so, aber einen Auswertebericht hatten wir jetzt vor Gericht noch nicht gehört oder so. Ich weiß ja nicht, also, ja.
Das ist auch mitten in der Nacht gefunden, weil ich glaube 3.42 genau. Uhr oder sowas.
Ja,
ne? Also
es war wirklich, ja.
Also das ist ja auch echt dann eine spannende Technik, die dann, ja, ich weiß nicht, ob die dann die Funkwellen abzünden oder
wahrscheinlich.
Sowas.
Wahrscheinlich. Die konnten auch sagen, dass es irgendwie LTE-Netz war und so, also die werden wahrscheinlich dann rausgefunden haben, dass da irgendwie Handystrahlung.
Wenn das jemand erklären kann, darf sich gerne mal bei Daniel melden.
Ja, ich glaube, ich habe das mal gegoogelt dann und dann, es gibt diese Technik wohl auch bei anderen, also es ist, ich hatte, glaube ich, jetzt ohne Garantie, aber ich meine, dass das irgendwie flächendeckend in Sachsen oder so auch eingeführt worden war. Von Niedersachsen hatte ich jetzt noch nichts gelesen. Aber ja, finde ich spannend. Also, alle Leute, die einsitzen, seid gewarnt. Die kriegen es raus.
Telefonieren ist nicht.
Ja, aber auch da muss man auch sagen, also ich sag mal, Angehörige von diesem Angeklagten, das waren auch die ja dann damals dazu geführt hatten, dass Raab so ein bisschen wütend wurde, ne? Dass da auf Zeugen eingeredet wurde, auf den Gerichtsfluren und so. Und das war auch das Umfeld dieses Angeklagten. Mhm. Ja, das war ja dann so Wachtmeistern aufgefallen und so und die hatten sich dann beim Gericht gemeldet und da gab es dann eine sitzungspolizeiliche Anordnung, dass diese Menschen, die da mit ihm da irgendwie direkter zu tun hatten, dass da deren Personalien auch aufgenommen wurden und so und ja, da gab es Ärger. Vielleicht hat er mit denen telefoniert. Ich weiß nicht, was er genau gemacht hat. Aber es wird wahrscheinlich noch Thema werden dann bei Gericht.
Spannend. Daniel, ich würde vorschlagen, wir beenden erstmal die aktuelle Folge. Wenn euch das jetzt an einigen Stellen zu schnell ging oder wenn ihr dann nochmal nachlesen wollt oder wenn ihr die Vorgeschichte euch nochmal anhören wollt, die ersten 6 Folgen unseres Podcasts sind ja online, die könnt ihr euch jetzt schon anhören. Außerdem auf oz-online.de gibt es ein wunderbares Dossier zur Wiesmoor Connection, wo alle Texte von meinem lieben Kollegen drin sind, auch alle Podcast-Folgen nochmal verlinkt worden sind. Da könnt ihr euch gerne mal reinschauen und die Ursprungsgeschichte ist sogar kostenfrei.
Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder mit der Nachricht, ob denn unsere beiden Richter bleiben dürfen oder ob der Prozess platzt oder wie es mit der Geschichte weitergeht. Wir sind genauso gespannt wie ihr, glaube ich.
Dann bis demnächst.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen unter www.oz-online.de.